Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Nein, Finnland gehört nicht zu Russland, auch wenn es Menschen gibt, die gedacht haben, dass das so ist. Hallo zum frischen Podcast vom Update am 18. Juni. Wir sprechen heute über das Buch von John Bolton, das ja noch gar nicht erschienen ist, eventuell auch nie erscheinen wird. Mal gucken. Der war mal Sicherheitsberater der Bolton von Donald Trump und er präsentiert jetzt in einer Vorabveröffentlichung seines Buches sehr brisante politische Details über den US-Präsidenten. Diese Finnland-Geschichte ist in dem ganzen Kontext eigentlich noch harmlos. Warum kommt Bolton mit diesen Enthüllungen erst jetzt um die Ecke? Das ist eine der Fragen. Es gibt noch ein paar andere.
Wenn er diesen Präsidenten für so staatszersetzend hält, warum hat er im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump eigentlich nicht gegen ihn ausgesagt und dazu beigetragen, dass dieses Verfahren möglicherweise ein anderes Ende nimmt?
Thilo Kössler, unser Korrespondent für die USA, ordnet uns das alles ein. Außerdem gucken wir auf Filme. Was tun, wenn wir merken, dass die Filme, die wir vielleicht mögen, gemocht haben, rassistisch sind? Einfach weg damit? Ja, klar, kann man machen. Die Filmproduzentin Stephanie Allein hat bei CNN noch eine andere Idee.
It's part of our history, it's part of our film history, it's part of American history. I don't think it can be tucked away and forgotten. I think we have to look at it. But I think it has to be looked at within the context of Racism, Slavery, the war, where we are today.
Nicht wegpacken, sondern das Ganze in den Kontext seiner Zeit stellen mit dem Blick auf heute. Es gibt noch andere Vorschläge. Und welche das sind, das hat unsere Reporterin Ilka Knigge recherchiert. Hört ihr alles in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es war vorhersehbar, wie Donald Trump reagieren würde. Bolton sei ein Lügner, ein Dummkopf, inkompetent. Trump nennt ihn Wacko, also verrückt. Und sein Buch sei voll von erfundenen Geschichten. Dafür, dass The Room Where It Happened, so soll das Buch heißen, von Trumps ehemaligen Sicherheitsberater John Bolton noch gar nicht veröffentlicht worden ist, geht es auf jeden Fall schon ganz ordentlich ab. Das Wall Street Journal hat Teile daraus vorab veröffentlicht. Und in denen schildert Bolton eben, dass Trump offenbar unter anderem den chinesischen Präsidenten darum gebeten hat, ihm bei seiner Wiederwahl zu helfen. Und das wollen wir uns jetzt nochmal genauer angucken mit unserem Korrespondenten für die USA, Thilo Kössler. Thilo, die Sprecherin vom Weißen Haus hat sich ja schon geäußert. Sie hat gesagt, im Buch stehen streng vertrauliche Details. Das sei unentschuldbar, dass Bolton das so rausplaudert. Welche Geheimnisse verrät er denn da?
Also Bolton zeichnet auf diesen 577 Seiten dieses Buches ein vernichtendes Bild eines überforderten Präsidenten, der seine persönlichen Interessen über die der Vereinigten Staaten stellt und fremde Nationen, zum Beispiel China, wiederholt um Wahlkampfhilfe gebeten hat. Einiges hat in der Tat anekdotischen Charakter. Du hast es schon angesprochen, Donald Trump habe in den damaligen Stabschef im Weißen Haus John Kelly gefragt, ob Finnland ein Teil Russlands sei. Das ist das eine Ding. Und 2018 habe er in einem Gespräch mit dem damaligen britischen Premier Theresa May sich überrascht gezeigt, dass Großbritannien Atomwaffen besitzt. Aber das Wesentliche ist, dass er hier dem Präsidenten vorwirft, sein Amt permanent und ohne Pause zu missbrauchen und gewissermaßen die Gewaltenteilung auszuhebeln und damit das politische System der Vereinigten Staaten, das ja aus Checks and Balances besteht, außer Kraft zu setzen.
Jetzt war Bolton ja anderthalb Jahre lang selbst in diesem System Trump drin. Er war nationaler Sicherheitsberater. Wenn er für Trump doch so gefährlich oder wenn Trump ihn für so gefährlich hält, wieso kommt Bolton eigentlich erst jetzt mit den Vorwürfen um die Ecke? Das hätte er doch auch schon viel früher machen können.
Da hast du recht, das ist die zentrale Frage, die Bolton selbst und dessen Motive jetzt ziemlich fragwürdig erscheinen lassen. Er ist der ranghöchste, der engste ehemalige Mitarbeiter, der sich jetzt gegen Trump stellt. Warum hat er das nicht vorher getan? Warum hat er sich nicht daran beteiligt? Zum Beispiel Donald Trump 2016 zu verhindern. Da gab es einen Kreis von Trump-Gegnern innerhalb der Republikaner, die sogenannten Never-Trumper, die versuchten, Trump eben nicht zum Spitzenkandidaten der Republikaner zu machen. Und wenn er diesen Präsidenten für so staatszersetzend hält, warum hat er im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump eigentlich nicht gegen ihn ausgesagt und dazu beigetragen, dass dieses Verfahren möglicherweise ein anderes Ende nimmt. Tatsächlich hat sich Bolton ja geweigert, im Repräsentantenhaus auszusagen. Er wäre nur bereit gewesen, im Senat auszusagen, wohl wissend, dass die republikanische Mehrheit ihn dort niemals vorgeladen hätte. Offenbar, und es kann eigentlich keinen anderen Schluss geben, sondern ja, offenbar hat Bolton sein Wissen für sein Buch aufsparen wollen und er hat sich einfach die 2 Millionen Honorar sichern wollen.
Am Ende geht es dann vielleicht doch ums Geld. Wie ist es denn jetzt für Trump und seinen Wahlkampf? Also könnte das, was jetzt schon angeklungen ist aus diesen Auszügen aus dem Buch, könnte das nochmal gefährlich werden für Trump im Wahlkampf?
Also die Trump-Administration versucht ja alles, um das Erscheinen des Buches am kommenden Dienstag zu verhindern. Die Regierung hat schon vorgestern Klage bei einem Bundesgericht in Washington eingereicht und heute legte das Justizministerium nach mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung. Mit dem Buch, so heißt es, werde die nationale Sicherheit gefährdet. Es kann kein Zweifel sein, sondern der Geist ist aus der Flasche. Mindestens 3 Zeitungen, du hast es gesagt, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, zitieren bereits ausführlich aus dem Buch. Da helfen keine einstweiligen Verfügungen mehr. Aber es zeigt doch, dass Donald Trump ziemlich Angst hat vor der Veröffentlichung dieses Buches. John Bolton war sein nationaler Sicherheitsberater, ein extrem exponierter Posten. Bolton hat intime Kenntnisse von dem, wie der ganze Machtapparat im Oval Office funktioniert. Und das ist natürlich Futter für den Wahlkampf der Demokraten. Es kann eigentlich nur noch schlimmer kommen für Donald Trump. Die einzige Nichte Donald Trumps, die Psychologin Mary Trump, wird ebenfalls ein Buch veröffentlichen. Und zwar auch in diesem Herbst. Und schon der Titel ihres Buches, das jetzt erscheinen soll, ist bezeichnend. Es heißt »Zu viel und nie genug, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf«.
Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton hat ein Buch geschrieben über den US-Präsidenten. Noch ist das Ganze unveröffentlicht, aber mehrere US-Medien haben eben vorab Auszüge bekommen. Hintergründe dazu von unserem Korrespondenten für die USA, Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das größte Risiko, dass eine Erkrankung an Covid-19 sich in einem Betrieb ausbreitet, das sind die Infektionsketten. Wenn ich frühzeitig erkenne, dass ich einen Mitarbeiter erkrankt habe, dann kann ich sehr schnell die Kontaktpersonen ausfindig machen und die Infektionskette schließen.
Das hat uns André Vielstätte am 11. Mai erklärt. Das ist der Pressesprecher von Tönjes, einem der größten Schlachtbetriebe in Deutschland. Damals, also da am 11. Mai, gab es die ersten Corona-Infizierten bei einem Schlachtbetrieb in Coesfeld. Das ist ein Konkurrenz von Tönjes. Infektionsketten früh erkennen, Infektionskette schließen. Tönjes dachte, man hätte das für sich selbst unter Kontrolle, hat man aber nicht. Denn im Schlachtbetrieb im Kreis Gütersloh gibt es mehr als 650 neue Corona-Infektionen. Aktuelle Infos von unserer Korrespondentin für Nordrhein-Westfalen, Vivien Leue. Vivien, wie ist es denn überhaupt jetzt zu diesem wirklich massenhaften Ausbrüchen gekommen?
Ja, so richtig können sich das die Verantwortlichen noch nicht erklären. Sie sagen, viele ihrer Arbeiter, die ja aus Ost- und Südosteuropa kommen, sind über die langen Wochenenden im Mai und Juni nach Hause gefahren, müssen das dann quasi mit eingeschleppt haben, weil bei Tests, die im Mai gemacht wurden, waren sehr wenige nur positiv gewesen. Und jetzt sind es halt ja knapp 700, über 650. Das ist aber, denke ich, doch kritisch zu sehen, diese einzelne Erklärung. Es liegt einfach sicherlich an den Umständen vor Ort, also Arbeitsumständen, eng nah beieinander, im Akkord, am Fließband, die Schweine zu schlachten. Da sind dann Mundschutz-Nasenmasken doch nicht immer über der Nase, wie man das zum Teil ja auch im Supermarkt sieht. Aber wenn die Menschen da 8, 9 Stunden schuften, ja, dann wird das offenbar nicht so eingehalten. Und in der Freizeit verbringen sie viel Zeit miteinander, da gibt es Sprachbarrieren, sie sprechen nicht viel Deutsch, also sind eng beieinander, wohnen zum Teil auch miteinander. Ja, und wir wissen genug über Corona, um zu merken, das sind dann einfach die Dinge, die es begünstigen, dass dann, wenn einer das Virus einschleppt, sich viele anstecken.
Ja, und wir wissen eben auch jetzt einiges über diese ja einfach nicht guten Arbeitsbedingungen, unter denen die Arbeiter da angestellt sind, wie sie leben dann eben auch. Was ist denn eigentlich mit diesen Werkverträgen? Die sollten doch eigentlich verboten werden.
Tatsächlich, der letzte Ausbruch, du hattest ihn angesprochen, bei Westfleisch in Coesfeld, hat ja dazu geführt, dass die Bundesregierung im Eiltempo quasi ein Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht hat, aber aber Gesetzesverfahren dauern nun mal. Die müssen durch den Bundestag, Bundesrat. Also das ist auf dem Weg. Ab dem kommenden Jahr soll das dann gelten. Deswegen mahnt ja jetzt auch der NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister, dieser Gesetzesvorschlagentwurf, der muss jetzt genau so, auch so schnell es geht, durchgebracht werden, damit das dann auch bald gilt. Aber aktuell gilt es halt noch, dass Subunternehmer für diese Arbeiter verantwortlich sind. Und die, muss man einfach so sagen, drücken sich häufig vor der Verantwortung.
Wie reagieren denn eigentlich die Menschen im Kreis Gütersloh darauf? Die sind wahrscheinlich wenig begeistert, ne?
Die sind absolut wütend. Also dieses Thema schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Hygienebedingungen, das gibt's ja seit Jahren. Also da sagen auch die Menschen vor Ort, das finden wir nicht gut. Wir wohnen ja auch im Kreis mit den Menschen zusammen. Wir wollen auch, dass die da besser leben. Und jetzt tragen sie quasi die Kosten dafür, weil seit heute sind Kitas und Schulen geschlossen. Von einem Tag auf den anderen. Eltern mussten wieder organisieren, Kinder zu betreuen. Die haben dann, also Eltern und Familien, vor dem Privathaus von Clemens Tönnies, also dem Chef des Fleischbetriebes, heute protestiert. Auch in Wiedenbrück sind 100 Demonstranten durch die Altstadt gelaufen. Also die sagen, wir wollen das nicht mehr, dass das hier so unter diesen Bedingungen diese Industrie arbeitet. Wir wollen endlich, dass sich jemand dessen annimmt und hier Veränderungen stattfinden. Ja, die sind wirklich stinkwütend.
Kitas und Schulen wieder geschlossen, aber das Werk ist ja immer noch auf, also da wird weiter gearbeitet. Kannst du uns das mal erklären, weil das klingt schon ein bisschen absurd.
Ja, nun muss man wissen, 30.000 Schweine werden bei Tönnies normalerweise täglich geschlachtet. Jetzt kam das seit Anfang der Woche auf, das wurde schon ein bisschen heruntergefahren, aber das ist ja eine Industrie. Da werden Schweine angeliefert, die auch die Mester mästen ihre Schweine so, dass sie genau zu diesem Zeitpunkt dann auch fertig sind und abgenommen werden müssen. So. Und diese Kette jetzt zu stoppen, das kann man nicht von heute auf morgen tun. Also die Tiere, die schon geschlachtet sind, die dort jetzt bei Kühltemperaturen liegen, die werden weiter zerlegt, verpackt und verkauft, also abgegeben an den Handel. Das dauert wohl noch so 2 Tage und ab dem Wochenende soll der Betrieb dann wirklich stillstehen und 6.400 Menschen müssen dann in Quarantäne.
Es gibt einen Massenausbruch an Corona-Infektionen und zwar in einem Schlachtbetrieb von Tönnies. Hintergründe dazu von unserer Reporterin Vivien Leue.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht darum, die Demokratie zu schützen.
Wir erleben, dass unglaublich viele Menschen durch Hasskommentare, durch Hetze im Internet sich zurückziehen, ihre Meinung nicht mehr äußern. Das heißt, die Meinungsfreiheit und damit auch unsere Demokratie ist in Gefahr. Und deswegen müssen wir da handeln. Und deswegen ist dieser Eingriff auch gerechtfertigt. Es geht darum, deutlich zu machen, wir wollen Meinungsfreiheit. Und deswegen darf es nicht sein, dass diejenigen, die sich für ihre Position einsetzen, dann mit so etwas mundtot gemacht werden.
Justizministerin Christine Lambrecht hat heute im Morgenmagazin erklärt, warum heute ein Gesetz gegen Hass und Hetze im Netz auf den Weg gebracht wird. Soziale Netzwerke sollen potenziell strafbare Inhalte direkt ans Bundeskriminalamt melden, und zwar mit IP-Adressen. Darüber sprechen wir nochmal, und zwar mit Johannes Kuhn aus dem Hauptstadtstudio vom Deutschlandfunk. Johannes, wie soll das neue Gesetz dabei helfen, sich gegen Hasspostings zu wehren?
Ich würde es mal unter 2 Aspekte fassen. Das eine ist Strafverschärfung und das andere ist Strafverfolgung. Fangen wir mal mit der Strafverschärfung an. Bislang war, wenn wir von Drohungen reden, nur Morddrohung ein Verbrechen. Das wird jetzt ausgeweitet, konkret auf Gewaltandrohung, Androhung sexueller Gewalt. Und auch wer eine angedrohte Straftat billigt, kann sich strafbar machen. Zum Beispiel jemand schreibt, du gehörst an die Wand gestellt, und eine dritte Person kommentiert genau. Ob zum Beispiel dann das Like dazu zählt, also ob man sich damit schon strafbar macht, das werden dann die Gerichte entscheiden. Noch eine andere Geschichte bei der Strafverschärfung, was jetzt auch eine Rolle spielt, ist, dass man sagt, wer jemanden im Internet bedroht, hat ein sehr viel größeres Publikum, als wenn das zum Beispiel in der Stammkneipe macht. Wenn ich jetzt also schreibe, ich weiß, wo du wohnst und brech dir die Beine, verdoppelt sich die mögliche Freiheitsstrafe auf bis zu 2 Jahre, weil man sagt, das kann ja jeder sehen. Und das gilt zum Beispiel eben auch für Androhungen wie Vergewaltigungen. Das ist also auch ein Gesetz, das Frauen stärker schützen soll. Was die Strafverfolgung betrifft, du hast es ja schon angedeutet, Twitter, Facebook, TikTok, die großen Plattformen, die müssen Kommentare, die problematisch sind, die strafbar sind, nicht möglicherweise strafbar sind, nicht nur löschen, sondern auch melden, und zwar an das Bundeskriminalamt. Das bekommt dafür eine eigene Abteilung und, wie du gesagt hast, inklusive IP-Adressen. Also dazu gehören Neonazi-Propaganda, Billigung schwerer Straftaten, Morddrohungen, Kinderpornografie, wenn gepostet wird, Terrorplanungen und Volksverhetzung. Also es ist eine ganze Bandbreite von möglicherweise strafbaren Inhalten, die dann ans BKA gehen sollen.
Vor allem DatenschützerInnen haben ja Kritik geäußert. Warum? Wogegen richtet sich die?
Das sind ganz verschiedene Punkte. Also ein Punkt ist zum Beispiel IP-Adressen ans BKA weitergeben und das bei einem Verdacht. Und mehr ist es nämlich nicht. Das ist sehr problematisch. Da ist zwar dann ein Löschmechanismus vorgesehen, aber es ist natürlich erstmal wandernder Daten, die nun, sag ich mal, vor ein paar Jahren hätte man IP-Adressen schon ein bisschen anders noch gesehen, weil dadurch wird ja jemand identifizierbar. Es ist natürlich auch für die Strafverfolgungsbehörden wichtig, gleichzeitig das dann mit dem Provider IP-Adressen abzugleichen, um da wirklich eine Person dahinter zu ermitteln. Zweitens, wer macht denn die Einschätzung? Und das sind die Plattformen. Und das heißt einmal, man outsourced so ein bisschen die Entscheidung, die Verdachtsentscheidung, also auch ein Teil dessen, was eigentlich Ermittler machen. Und es kann natürlich auf der anderen Seite auch sein, dass sie dann mehr löschen, weil sie sagen, ja, bevor wir hier uns irgendwie Probleme einhandeln, nehmen wir das lieber mehr raus, als überhaupt vielleicht unter dieses Gesetz dann fällt und dann wirklich auch verfolgt wird. Und die Verfolgung ist auch ein Punkt, nämlich, gibt es dafür genug Staatsanwälte und Richter? Das soll zwar aufgestockt werden bundesweit, aber das werden natürlich sehr viel mehr Verfahren sein, dreistellige Zahl pro Jahr. Und das ist natürlich sehr viel für die Justiz, die ja auch teilweise gar noch nicht so gut geschult ist in diesem ganzen Bereich.
Und vielleicht selbst mit so einer Aufstockung dann doch schwer zu bearbeiten, abzuarbeiten. Was ist denn deine Einschätzung? Kann dieses Gesetz tatsächlich das erreichen, was es gerne bewirken möchte?
Ja, ich gehöre ja zu den Skeptikern. Man muss ja auch sagen, wenn man sich das NetzDG anguckt, das ja damals auch sehr symbolisch aufgeladen wurde, so wir machen jetzt was, wir machen auch was gegen die großen Tech-Konzerne, dass die mal sich kümmern müssen. Es ist ja nicht so, dass sich der Diskurs seitdem verbessert hat, eher im Gegenteil. Und ich glaube, was helfen könnte, ist die Möglichkeit einfach, jetzt bei noch einem weiteren Feld von Drohungen zu sagen, hey, das ist strafbar, da kann ich persönlich dann auch was dagegen tun. Da hat man zumindest eine Handhabe, aber es zum Beispiel hat es Schwächen wie, die Plattformen müssen mindestens 2 Millionen Nutzer haben. Das ist zum Beispiel 4chan oder Telegram, wo inzwischen sich ganz viele extreme Netzwerke gebildet haben, nicht. Man muss auch gucken, wie es dann mit dem Zugriff wird, wenn so eine Firma dann in Deutschland gar keinen Sitz hat. Also es kann sich einfach verlagern. Und im Endeffekt muss man sagen, die meisten Plattformen, die löschen erstmal nach dem Hausrecht. 80% aller Löschungen sind Hausrechtlöschungen. Die fallen da gar nicht drunter. Sie können sich's raussuchen. Und das hatten eigentlich viele gewollt, dass man sagt, erst nach dem NetzDG löschen, dann nach dem Hausrecht. Jetzt ist es umgekehrt. Das heißt, es werden viele Kommentare verschwinden und nirgendwo hingehen.
Danke dir, Johannes, für diese Einschätzungen und Hintergründe. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio zum Gesetz gegen Hass im Netz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vom Winde verweht. Über diesen Film wird seit den Black Lives Matter-Protesten diskutiert. HBO, die Streaming-Plattform, hat diesen Film aus dem Jahr 1939 erstmal runtergenommen, um ihn zu kontextualisieren. So sagt man also, um eben nochmal besser zu verstehen, warum dieser Film eben problematisch ist, weil er eben Rassismus und Vorurteile reproduziert gegen BPOC. In der Film- und Serienbranche ploppt gerade immer öfter die Frage auf, was soll mit rassistischen Filmen passieren? Wie geht man jetzt damit um? Wir in Deutschlandfunk Nova haben uns gefragt, welche Ideen es gibt und auch, was wir eigentlich selbst tun können, wenn wir merken, dass vielleicht auch unsere Lieblingsfilme oder unsere Lieblingsserie rassistisch ist. Ilka Knigge aus dem Nova-Team hat heute zum Thema recherchiert. Und Ilka, du hast einfach mal bei dir selbst angefangen, also bei deinem Lieblingsfilm. Ne? Ja. Welcher ist denn das?
Donnie Darko.
Kenne ich auch. Ist auch schon ein bisschen älter, ne? Von wann?
Genau, der ist von 2001.
Und weil du dich eben heute mit Rassismus in Filmen beschäftigt hast, würdest du sagen, dieser Film Donnie Darko ist rassistisch?
Also nach heute würde ich sagen, man kann das schon so sehen, zumindest an einigen Stellen. Also der Cast, der ist sehr weiß. Ich habe den mal so ein bisschen ausgecheckt. Jake Gyllenhaal spielt ja zum Beispiel die Hauptrolle. Donnie Darko, der ist weiß. Zweite Hauptrolle, Jenna Malone, auch weiß. Die Familie von der Figur Donnie Darko ist weiß. Dann noch bekannte Schauspieler, die mit drin sind. Patrick Swayze, Drew Barrymore, auch alle weiß. Und alle, die nicht weiß sind, die Schauspieler, Schauspielerinnen, haben Nebenrollen oder die spielen negativ besetzte Charaktere. Einer davon, Frank, könnte man noch so als Hauptrolle sehen, ist im Film aber total mit Angst besetzt. Der wird von James Duval gespielt und die Internet Movie Database schreibt über ihn, dass er auf Mixed Ethnic Backgrounds ist, also unter anderem Native American und vietnamesischen Background. Und dann gibt es einen schwarzen Hausmeister, gespielt von Lee Weaver. Und es gibt eine Mitschülerin, die gemobbt wird mit Sätzen wie Go back to China, bitch. Die wird gespielt von Jolene Purdy und die ist zur Hälfte japanischer Abstammung. Also ich würde sagen, der Rassismus in diesem Film ist nicht so offensiv, aber man kann schon hinterfragen, ob das alles so okay ist.
Jetzt gibt es ja viele Filme und Serien, die mehr oder weniger viel Rassismus enthalten. Über Dumbo wird zum Beispiel oft gesprochen. Welche Ideen gibt es denn jetzt, mit diesem Film umzugehen?
Ja, so die offensichtlichste, einfachste wäre, die zu entfernen. Diese Idee, die wird aber weitgehend abgelehnt. Und zwar, weil man mit dieser Idee Gefahr läuft, einfach zu löschen, dass es eben eine Vergangenheit der Sklaverei gibt, dass es strukturellen Rassismus gibt und die Vergangenheit ja auch immer noch unsere Gegenwart beeinflusst. Die Filmproduzentin Stephanie Allen, die hat im CNN-Interview über Vom Winde verweht gesprochen und sie hat das hier gesagt.
It's part of our history, it's part of our film history. It's part of American history. I don't think it can be tucked away and forgotten. I think we have to look at it, but I think it has to be looked at within the context of racism, slavery, the war, where we are today.
Also der Film, der gehört eben zur Filmgeschichte, zur amerikanischen Geschichte, soll nicht weggepackt werden, sondern man sollte ihn im Kontext von Rassismus, Sklaverei, dem Krieg und auch dem Jetzt sehen. HBO Max hat angekündigt, dass Vom Winde verweht eben wieder hochgeladen wird und zwar mit einer Einleitung von Jacqueline Stewart, die ist Wissenschaftlerin am Department of Cinema and Media Studies an der University of Chicago. Sie ist Moderatorin und sie ist schwarz.
Ja, okay, aber jetzt habe ich gerade gedacht, diese Einleitung, wenn ich halt den Film sehen will, dann kann ich die ja wegskippen und ja, je nachdem eben, wie die so auf dieser Plattform eingebaut wird. Gibt es denn noch andere Ideen für so eine Kontextualisierung, um die man weniger leicht vielleicht drumherum kommen kann?
Ja, Franklin Leonard, der ist US-amerikanischer Filmmanager und der hat in einem Interview mit CNN vorgeschlagen, man könnte ja in diesem Falle einen neuen Film drehen und zwar aus der Sicht von Hattie McDaniel. Hattie McDaniel, die spielt die schwarze Haushälterin in Vom Winde verweht und sie hat einen Oscar für ihre Rolle gewonnen. Die durfte bei der Verleihung aber zum Beispiel nicht bei den weißen Schauspielerinnen und Schauspielern damals sitzen. Mhm. Das ist so eine Geschichte, die ist ziemlich bekannt über diesen Film. Und Franklin Leonard, der erwähnt ein Drehbuch aus ihrer Perspektive, das aber eben niemals verfilmt wurde. Und damit könnte man zum Beispiel einen zweiten Film machen. Ist natürlich viel Aufwand, aber wenn man mal bedenkt, dass Vom Winde verweht, ja, inflationsbereinigt, so nennt man das, also mit Einbezug der Veröffentlichungszeit, der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, dann kann man schon mal überlegen, ob man sich mal die Mühe machen möchte, so eine zweite Version daneben zu stellen. Oder noch eine andere witzige Idee, über die ich jetzt heute gestoßen bin, Zach Braff und Donald Faison, aka JD und Turk aus der Serie Scrubs, die kennen wahrscheinlich viele.
Ich dachte gerade noch, war das nicht Scrubs?
Ja, ja, genau. Die haben mittlerweile einen Podcast und die haben da so ein bisschen rumgescherzt. Ja, man müsste doch eigentlich den Leuten vor dem Schauen mancher Filme so Wissensfragen stellen und mal gucken, ob die überhaupt den Kontext kennen. Und wenn die den nicht kennen, dann müssten sie eigentlich sofort weitergeleitet werden auf Dokumentarfilme, sich den Kontext erstmal angucken und dann können sie es nochmal versuchen und wenn sie die Fragen richtig haben, dann dürfen sie erst den Spielfilm sehen, den sie schauen wollen.
Okay, das wäre dann tatsächlich mal so ein Zugang, der so ein bisschen humoristischer zumindest an diese Sache rangeht. Wie sieht es denn mit den Filmen und Serien von heute aus? Also hat sich da was verbessert?
Ja, zumindest was den Cast angeht, könnte man das so sagen. Es gibt Studien dazu, zum Beispiel den Hollywood Diversity Report. Der wurde erstellt von der University of California in Los Angeles. Und der zeigt, dass es zumindest einen Anstieg an ethnischen Minderheiten in den Filmhauptrollen gibt. People of Color machten etwa 30% in den Top-Filmen für 2019 aus. 2011 waren es nur 10,5%. Also es ist definitiv mehr geworden. Schauspieler wie Michael B. Jordan fordern aber, dass in Hollywood noch mehr passieren muss in Sachen Cast und der Beschäftigung von Schwarzen.
You committed to a 50-50 gender parity in 2020. Where is the challenge to commit to black hiring?
Also er sagt, ihr habt euch auf eine 50-50 Gender Parität geeinigt, aber was ist denn mit der Herausforderung, mehr Schwarze einzustellen?
Jetzt kommen wir wieder zurück an den Anfang, Ilka. Wir haben gesprochen über deinen Lieblingsfilm. Was ist eigentlich mit dem und Rassismus? Es ist ja Donnie Darko. Wie guckst du den denn jetzt oder wie machst du das jetzt, wenn du den nochmal guckst?
Also ich würde sagen, man kann den schon noch angucken, jetzt für mich ganz persönlich. Ich würde den jetzt aber, glaube ich, sehr anders sehen nach heute, weil ich da jetzt diese transportierten Vorurteile und den weißen Cast auf jeden Fall heute mal gut hinterfragt habe. Und ich glaube, das wird man dann auch nicht mehr los, wenn man das einmal gesehen hat.
Auch unsere Lieblingsfilme können rassistisch sein oder Vorurteile enthalten. Welche Vorschläge gerade gemacht werden, um mit Rassismus in Filmen umzugehen, das hat euch unsere Nova-Reporterin Ilka Knigge erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie sollten wir im Job mit Fehlern umgehen? Diese Frage haben wir uns heute mal gestellt, denn heute gibt es ja einen ganz speziellen Jahrestag. Und zwar den, dass vor einem Jahr der Europäische Gerichtshof Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer gesagt hat, Jungs, das, was ihr da vorhabt mit der Maut in Deutschland, das ist illegal. Das könnt ihr so nicht machen. Zu dem Zeitpunkt hatte Verkehrsminister Scheuer da aber eben schon Verträge mit Firmen unterschrieben, die sich um diese Mautgeschichte kümmern sollten. Ein Fehler. Einer, der auch noch sehr, sehr viel Geld kostet. Scheuer hat gesagt, sorry, aber das war nicht meine Schuld und ist immer noch Verkehrsminister. Ist es wirklich so einfach? Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt wollte rausfinden, wie man es besser machen kann, wie man im Job mit Fehlern am besten umgeht.
Die Pkw-Maut steht im Vertrag.
Und sie ist europarechtskonform. Glauben Sie es endlich.
Man muss nur fest genug dran glauben. Teure Verträge wurden unterschrieben. Aber Österreich hat das nicht geglaubt, hat geklagt. Das System wäre ja so gewesen, nur Ausländer müssen Maut in Deutschland zahlen. EuGH sagt nein. Andreas Scheuers Selbstvertrauen am Boden.
Dieses Urteil schafft neue Aufgaben.
Gut so, Fehler als Chance begreifen. Oder doch nicht? Die Dobrindt-Scheuer-Connection hat sich kurz geschüttelt, aufgerafft und die Schuld auf andere geschoben.
Die Betreiber haben ihre vertraglichen Leistungen nicht erfüllt. Sie haben vertragliche Meilensteine gerissen.
Und das geht dann noch eine Weile so weiter. Die gute alte Taktik, Fehler von sich weisen. Ich habe was getan, was Andreas Scheuer nicht getan hat. Ich habe mich von einer Arbeitspsychologin beraten lassen. Tabea Scheel, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Flensburg, Trainerin für Führungskompetenz. Sie kann mir schon mal verraten, warum es so schwer für uns ist, Fehler zuzugeben.
Wenn wir Fehler machen, wissen wir ja, wir haben irgendwas nicht geschafft, irgendwas nicht bedacht, irgendwas nicht hingekriegt. Und je größer das Ausmaß ist, desto eher geht das natürlich an unser Eingemachtes, also unsere Kompetenz, unseren Selbstwert, das, was wir über uns selber denken, wie gut wir sind. Und wir wollen ja gern denken, dass wir gut sind.
Reden derjenigen, die das mit der Maut in den Sand gesetzt haben, lassen erahnen, dass die sich immer noch ziemlich gut finden.
Brüssel irrt, die Maut kommt, Gerechtigkeit siegt, meine Damen und Herren.
Scheuer ist immer noch im Amt, seine Taktik scheint also funktioniert zu haben. Und das machen ziemlich viele, sagt Scheel.
Also wenn man das Gefühl hat, man kommt damit durch, dann haben wir schon die Tendenz, uns da sozusagen rauszumogeln und möglichst die Verantwortung nicht zu übernehmen. Die wäre ja auch nicht bequem, die Verantwortung.
In einer unbequemen Situation ist auch gerade Philipp Amthor.
Der Schröder hat tolle Kontakte nach Russland und kriegt Geld dafür. Jetzt können wir auch mal was bekommen.
Er hat ziemlich plumpe Lobbyarbeit betrieben, hat wohl in seine eigene Tasche gewirtschaftet. Das ist aufgefallen. Also auch peinliche Situationen wie in der Mautgeschichte. Nur Amthor sagt, sorry, könnte vielleicht doch irgendwie ein bisschen doof gewesen sein. Ich zieh mich mal eben zurück. Techniker ist quasi informiert, wir prüfen das. In unübersichtlichen Lagen auch eine gute Taktik, sagt die Arbeitspsychologin.
Es ist natürlich auch manchmal sehr schwer nachzuvollziehen, okay, wer hat denn jetzt eigentlich recht und wer war am Anfang der ganzen Kette? Und damit ziehen sich die Sachen in die Länge, geraten in Vergessenheit und der erste Aufschrei und die erste Aufregung sind dann eben auch nicht mehr so groß.
Den eigenen Fehler anderen in die Schuhe schieben oder hoffen, dass alles verpufft, das sind zwei Möglichkeiten, mit Fehlern umzugehen. Manchmal funktionieren sie, aber sympathisch sind sie ehrlich gesagt nicht. Geht es denn besser, wenn ich merke, oh Mist, ich habe Scheiße gebaut, was wäre vorbildlich?
Wir müssen über Fehler reden. Wir erkennen erstmal an, niemand macht's böswillig. Das heißt aber auch natürlich, es muss eine Kultur herrschen wie, ja, das Handeln war vielleicht falsch, aber nicht die Person ist falsch.
Der Chef, das Unternehmen muss eben auch die richtige Umgebung schaffen, damit man seine Fehler zugeben kann. Nicht, dass am Ende Ehrlichkeit dazu führt, dass man seinen Job verliert und man besser den Mund gehalten hätte. Um so eine Kultur zu schaffen, empfiehlt Arbeitspsychologin Scheel sogenannte Fuck-Up-Nights.
Ja. Als ich meinen Fuck-up hatte damals, da gab
es... Es ist eine Mischung aus Poetry Slam und Stand-up-Comedy. Menschen erzählen, wo und wann sie Fehler gemacht haben, wo sie gescheitert sind. Es gibt traurige Momente, aber es gibt auch Momente, in denen der Vortragende mit dem Publikum gemeinsam über seine Fehler lachen kann. Vor Publikum zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, dazu gehört eine ordentliche Portion Mut, aber es hilft und es kann heilsam sein, sagt die Psychologin.
Sie kriegen letztlich Applaus dafür, dass sie was gewagt haben, obwohl sie gescheitert sind. Wenn ich zum Beispiel erlebe, oh, Kollege XY hat gestern über einen Fehler gesprochen und siehe da, er ist nicht ans Kreuz genagelt worden, sondern wir haben zusammen besprochen, wie man den Fehler zukünftig vermeiden kann, dann ist das ja ein super Beispiel. Dann weiß ich, ah, wenn ich selber mit einem Fehler um die Ecke komme, dann geht es mir wahrscheinlich nicht schlecht, sondern wir können zusammen daran arbeiten.
Zeit ist um, oder? Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.